Guten Abend. Ja, ich muss mich ja jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, entschuldigen, denn ich wohne ja nicht in Deutschland, ich wohne in Afrika. Und jedes Mal, wenn ich herkomme, sprechen die Deutschen immer noch Deutsch. Das ist so ein Problem für mich. Und wenn ich Afrikaans reden könnte, dann wäre es einfacher oder Englisch. Also Afrikaans hört sich natürlich auch gut an, so ein bisschen wie Holländisch. So, Goedenavond, dames en heren. Ik is baie blij dat jullie vanavond hier is. En ik wens jullie een aangename avond toe. Aber das klappt nicht in Deutsch, ne? Also werden wir das lieber lassen. Also, wenn ich Probleme habe mit dem Deutsch, dann müsst ihr mir eben helfen aus dem Publikum. Heute Abend möchte ich reden über das Thema Evolution, Schöpfung. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst oder einige wenigstens wissen, war ich ja Atheist. Und dann wurde ich Kreationist. Und das ist schon ein Umschwung. Und dann war ich noch ein Professor an der Universität und dann noch ein Kreationist. Das ist ja ein Unding, das ist ein ganz komisches Tier. Und dann hat man wesentliche Probleme, die man sonst eigentlich nicht hätte, wenn man nur nicht so dumm wäre, um ein Kreationist zu werden. Jetzt, wieso bin ich Kreationist? Ich bin Kreationist geworden, weil ich überzeugt bin, hundertprozentig überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Und das ist vielleicht schwierig für einige zu verstehen, aber aufgrund der Wissenschaft bin ich überzeugt und aufgrund des Geistlichen bin ich überzeugt. Also nicht irgendein Gewitterschlag hat mich getroffen und plötzlich hatte ich eine andere Ansicht. Das war, wie man sagt in Deutsch, eine sehr schwere Geburt. Aber heute glaube ich, dass Kreationismus bessere Antworten hat als Evolutionismus. Und ich weiß, dass Deutschland ein sehr säkulares Land ist und der Osten sowieso. Zwei Generationen Atheismus, das muss irgendwie den Verstand prägen. Aber ich glaube, die Zeit ist gekommen, um dieses alte Niveau erstmal zu betrachten und zu befragen. Und sich zu fragen, hält das wirklich noch für die jetzige Zeit, in der wir leben? Denn es werden riesige Dinge, große Dinge geschehen in kürzester Zeit. Und wir müssen diese Dinge verstehen, sonst wissen wir nicht, was in der Welt passiert. Also, was ist die Frage des Ursprungs? In der Bibel steht geschrieben, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann sagt es auch noch, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Also eine ganz kurze Zeitfrist. Gott schuf und alles war sehr gut. Jetzt jeder weiß, dass die Welt heute nicht sehr gut ist. Die Welt ist heute sehr gammelig. Ist das ein gutes deutsches Wort oder nicht? Okay. Also Wissenschaft. Was hat die Wissenschaft uns zu bieten? Hier ist ein Artikel geschrieben von Lawrence Krauss. Und Lawrence Krauss ist ein Physiker, ein Quantumphysiker, und der befasst sich mit dem Ursprung des Weltalls. Er hat auch ein Buch geschrieben, das ist ein Bestseller, und da steht New York Times Bestseller, und das Vorwort oder das Nachwort ist geschrieben worden durch Richard Dawkins. Also das sind die super Evolutionisten der Welt, und genauso gemein und gehässig wie Richard Dawkins über die Kreationisten sind, genauso war ich auch. Also ich verstehe ihn, Aber er versteht mich jetzt nicht mehr. Und das kann sich vielleicht hoffentlich irgendwann ändern, aber ich weiß nicht, ob es passiert. Und was sagt Lawrence Krauss, dieser Freund von Richard Dawkins? Er sagt, das Universum ist entstanden aus dem Nichts. Da war nichts. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist, sondern er sagt, es ist absolut notwendig, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist. Also das ist der Stand der Wissenschaft heute. Also die Wissenschaft sagt, alles, was wir sehen, alles, was uns umringt, ist aus dem Nichts entstanden. Und irgendwann ist nichts dann explodiert. Und dann war alles da. Und das ist Wissenschaft. Und das muss jeder Wissenschaftler glauben. Denn wenn er das nicht glaubt, dann ist er kein Wissenschaftler. So wie Lawrence Krauss schreibt, alle Wissenschaftler müssen militante Atheisten sein. Gib keinen Gott. Gibt's nicht. Darf man nicht erlauben. Keinen Fuß in die Tür. Nein, es gibt keinen Gott. Darum, wo kommt alles her? Aus dem Nichts. Denn wenn man erstmal die Partikel und die Atome studiert und sie zerlegt in die kleinen Teile, so wie bei CERN in der Schweiz geschieht, wenn die aufeinander prallen und man will sehen, woraus bestehen sie, endgültig bestehen sie alle aus dem Nichts. Und wenn das Nichts etwas ist, dann muss das Etwas immer mit etwas anderem zusammen sein, sonst kann das nicht bestehen. Und wenn man es trennt, dann zeugt es eben ein anderes Nichts, damit es wieder etwas ist. Das ist die Wissenschaft. Ihr lacht. Wieso? Kein Physiker lacht darüber. Das ist die Wissenschaft. Das ist die reine Wahrheit. So sieht's aus. Alles kommt aus dem Nichts. Und wenn die Bibel sagt, Gott schuf aus dem Nichts, was sagt die Wissenschaft dann? Das ist das lächerlichste Ding, was man sagen kann. Wie kann man so blöd sein, um zu sagen, Gott hat aus dem Nichts geschaffen? Aber meine Güte, die sagen, nichts ist explodiert und dann war alles da. Ist das nicht genauso, auf gut Deutsch gesagt, doof? Also, erstmal nur dieser Gedanke. Wenn es kommt zum Anfang, ist da wirklich kein Unterschied zwischen dem, was die Wissenschaft sagt, auch in der Glaubwürdigkeit, und dem, was die Bibel sagt. Kein Unterschied. Aber die meisten Menschen verstehen das nicht und sehen das nicht. Also überhaupt keinen Unterschied. Also gibt es noch etwas, was man gebrauchen kann, um die Wissenschaft zu beweisen, dass das Nichts auch wirklich etwas wurde und dass etwas sich endgültig zu einer Hochintelligenz entwickelte, so wie ihr seid. Damit man auch versteht, was dann aus dem Nichts hervorkommt. Naja, wie soll man das sonst anders verstehen? Und jetzt haben wir dieses Problem. Gibt es noch etwas? Und dann gibt es Darwin. Und Darwin sagt, alles kam durch natürliche Auslese. Natürliche Auslese ist der Gott, der alles gezeugt hat. Gut, Herr Darwin, wie funktioniert denn das? Ja, wenn da zwei Dinge sind, dann ist eins etwas besser geeignet zu überleben als das andere und somit kann da Veränderung kommen über Zeit. Ja, aber Herr Darwin, wo kommt das Etwas, was etwas anders ist als das andere, erstmal her? Aus dem Nichts, das irgendwann mal explodierte, ist das Nichts dann umgeändert worden in dem Etwas. Aber wie hat das Etwas, was erst nur Materie war, sich verändert, dass es endgültig auch lebt? Ja, das war der Zufall. Das war der Zufall. Und das hat lange, lange gedauert, denn unheimlichen Zufall hat man da nötig, damit das überhaupt passiert. Also Herr Darwin, dann ist es endgültig entstanden, nicht wahr? Ja, dann war es da. Gut, aber wenn eins besser sein soll wie das andere, wie viel hat man dann nötig? 2, mindestens, nicht wahr? Sonst kann eins ja nicht besser sein wie das andere. Also wo ist das andere? Wo kam das andere her? Zufall. Natürlich, kam aus dem Zufall. Wie ist anders soll es denn da gewesen sein? Es gibt keinen Gott. Also irgendwann war es da. Gut, also Herr Darwin, dann hat sich alles vermehrt. Nicht wahr? Und es wurde immer mehr und mehr und mehr und mehr Arten und mehr Arten und mehr Arten und endgültig, naja, dann kamen die Organismen aus dem Wasser raus, krabbelten auf der Erde, aufs Land und dann wurden sie eben, naja, intelligenter und der Fisch änderte sich endgültig in einen Philosophen. Ja, Herr Darwin, wie funktioniert denn das? Ja, da gebraucht man eben die natürliche Auslese. Die schafft das schon. Also, Herr Darwin, Sie haben angefangen mit 2 und die natürliche Auslese sagt, der eine ist mehr geeignet zur Überlebung als der andere. Also der fördert jetzt seine Art und der andere, naja, der stirbt dann aus. Herr Darwin, rein mathematisch, wir hatten 2 und jetzt haben wir nur noch einen. Wie soll ein Prozess, der weniger und weniger macht, mehr und mehr Arten gezeugt haben? Können Sie mir das erklären? Versteht ihr, wo das Problem liegt? Hier sind wesentliche Probleme, die nicht so leicht zu erklären sind. Und dann kommt noch ein anderes Problem dazu, dass der Herr Darwin nichts wusste von Genen. Keine Ahnung. Er hat die Gene nicht erkannt, hat nicht gewusst, dass es Gene gibt. Die ganze Genetik war noch nicht da. Also keine Ahnung. Nur rein auf Äußerlichem hat man beurteilt, wie alles zusammenhängt. Gut, okay. Also wie sieht das aus mit den Genen? Wo funktioniert die natürliche Auslese, wenn man das jetzt erstmal versteht? Ja, sagt die Wissenschaft, natürliche Auslese kann natürlich nur funktionieren, wenn das Produkt schon da ist. Denn wie soll ich wissen, welches Auto jetzt besser fährt? Mercedes oder BMW? Ich muss mich in ein BMW setzen und mal auf der Autobahn rumrasen. Und dann muss ich mich in einen Mercedes setzen und mal mit dem auf der Autobahn rumrasen. Dann kann ich wissen, welches besser ist. Ja, aber wenn der Mercedes und der BMW irgendwann mal durch Zufall entstanden sind, ohne ein Genie, der das ausgearbeitet hat, so sieht das nämlich aus, dann haben wir die Frage, also die Gene, die beurteilen, du wirst jetzt ein BMW, und die Gene, die beurteilen, du wirst jetzt ein Mercedes, wo kommen denn die her? Denn das ist ja nur Information, das ist ja noch kein Produkt. Ich kann ja nicht mit der Information auf der Autobahn rumfahren. Da ist nämlich noch nichts. Richtig oder verkehrt? Also wo kommt die Information her? Diese komplizierte Information, um diesen BMW zu bauen oder diesen Mercedes, wo kommt die her? Ja, die kommt aus dem Zufall. Ist doch logisch. Wo soll sie denn sonst herkommen? Es gibt ja keinen Gott. Jetzt erklär das mal einem Ingenieur bei BMW oder bei Mercedes, dass die Information, um diesen Mercedes zu bauen, einfach zufällig einmal da war. Was würde der behaupten von deinem Geisteszustand? Da ist eine Schraube los. Bring einen weißen Kittel und nimm den Kerl mal, naja, ins grüne Häuschen und schauen wir mal, ob wir ihm was antun können. Also das ist das Problem. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Und jetzt kommen wir, basteln das mal aneinander und wir schauen mal, wie der BMW sich entwickelt hat. Und wir nehmen einen alten Trabi und stellen ihn dahin und bauen alles zwischendrin, bis wir endgültig einen BMW haben. Und wir machen das Gleiche auch mit dem Mercedes. Ja, und wie ist denn das passiert dann? Wie haben die Gene sich verändert? Wie ist er dann immer besser und besser und besser geworden? Ja, das war die natürliche Auslese. Aber die natürliche Auslese funktioniert nicht auf der Ebene der Information. Die natürliche Auslese funktioniert nur auf der Ebene des Produkts. Also wie hat die Information sich denn geändert, dass es ständig besser wurde? Ja, durch Zufall natürlich. Wie anders denn? Okay. Also haben Sie einen Prozess da im Kopf irgendwie? Ist da ein Prozess? Ja, Mutation. Gut, ausgezeichnet. Also durch Mutation hat sich alles gebessert, nicht wahr? Wurde auch immer komplizierter, nicht wahr? Ja, aber eine Mutation ist negativ. Sie ist nicht positiv, sie ist immer negativ. Also ein negativer Prozess hat dazu beigetragen, dass alles besser wurde, nicht wahr? Ja, natürlich. Und wie wissen Sie das? Es gibt keinen anderen Weg. Denn sonst muss da ein Ingenieur gewesen sein und den haben wir nicht, der existiert nicht. Also das ist nicht so einfach, um einfach nur zu sagen, Evolution hat die Wahrheit. Wir haben alle die Beweise. Wir haben überhaupt gar keine Beweise, außer Gedankengespenste. Das sind die einzigsten Beweise, die es gibt. Die Beweise bestehen nur im Kopf der Menschen, die es so haben wollen. Und das war ich. Ich wollte es so haben, denn einen Gott gibt es nicht. So, ich will nicht diskutieren und ich möchte nicht streiten, möchte nur ein paar Dinge vergleichen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau, meine Güte, nur Probleme seitdem, aber naja. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf Erden. Also ein ganz nobles Entstehen der Menschheit. Gott gleich. Nicht genau gleich, aber in seinem Bild, sagen wir mal so. Und dann schuf er sie, Mann und Frau. Herr Darwin, wenn Sie heute gelebt hätten, könnten Sie mir bitte erklären, wie schaffe ich das, um aus einem Organismus, der nicht geschlechtlich ist, sondern nur durch binäre Teilung sich teilt, endgültig Mann und Frau zu schaffen? Ja, das hat sich so entwickelt, man hat die Gene einfach getauscht. Okay, aber wenn ich die Gene zusammentue, Herr Darwin, dann habe ich doppelt so viele Gene, wie ich vorher hatte. Und dann haben wir einen Kauderwelsch, da weiß ja kein Mensch mehr, was da los ist, oder? Wie geht das? Nein, 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 die sind reduziert worden. Ach so, wie sind sie reduziert worden? Ja, wir haben sie geteilt und dann haben wir nur die eine Hälfte genommen, und die, aber dann sind doch die Hälfte der Gene weg. Also wie ist das dann passiert? Ja, da war ein anderer Prozess. Und dann haben sie sich entwickelt, dass es endgültig eine Meiose gab. Damit wir endgültig Hälfte von einem mit der gleichen Hälfte des anderen kombinieren. Und dann haben wir wieder eins. Und wie ist das entstanden? Durch was? Zufall. Durch Zufall. Aber Herr Darwin, das ist ein sehr kompliziertes System. Sehr kompliziert. Jeder Student, der ein Examen schreiben muss über dieses System, schwitzt sich halb zu Tode wegen der komplizierten Art dieses Geschehens. Und das ist durch Zufall entstanden. Ja, wieso hat natürliche Auslese da nicht mitgeholfen? Kann nicht, weil es ist ja nur Information. Natürliche Auslese kann nur funktionieren beim Produkt. Also Mann und Frau, zufällig, okay. Gut. Vergleichen wir nur ein bisschen, was in der Bibel steht und was die Wissenschaft sagt. Und dann sagt Gott auch noch, dass er den Menschen geschaffen hat zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Mit anderen Worten, der Mensch ist verknüpft mit der Gottheit und ist zur Ehre Gottes geschaffen. Hat also eine ganz besondere Aufgabe. Darüber können wir ein anderes Mal reden, was die Aufgabe jetzt eigentlich ist. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Wie bitte? Ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde, und es ist ein großes Wort, allen. Es ist ein sehr großes Wort. Was schließt das ein? Alles. Aber allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde und allen, in dem eine lebendige Seele ist, also Leben ist, Ruach, Atem, Metabolismus, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Also rein biblisch war alles, was lebt und bebt, in der Tierwelt und im Menschen, vegetarisch. Vegan. Schreckliches Wort. Vegan. Die haben nur Pflanzen gegessen. Ein Löwe hat Pflanzen gegessen? Das ist doch Unsinn, oder? Muss doch Unsinn sein. Herr Darwin, was denkst du davon? Naja, Darwin war ein junger Mann. Er war, theologisch geschult und er war Wissenschaftler. Und wir sehen, er hat eine sehr hohe Stirn gehabt. Also nehme ich an, dass er ein sehr intelligenter junger Mann war. Sehr intelligent. Aber er war verwirrt. Er schreibt an seinem Freund Dr. Arthur Gray über seine evolutionistischen Gedanken, ich bin verwirrt. Ich wollte gar nicht atheistisch schreiben, aber ich muss gestehen, dass ich nicht überall so klar eine gütige Schöpfung erkennen kann wie andere und wie ich es mir wünschte. Warum gibt es denn so viel Leid auf der Welt? Ich kann einfach nicht glauben, dass ein gütiger und allmächtiger Gott die Ichneumoniden, wie sagt man das denn da? In Englisch ist es Ichneumonidae, kein Problem. Aber in Deutsch, meine Güte. Schlupfwespen ganz bewusst so plant und schafft, dass sie sich in lebende Raupen einnisten oder dass er Katzen mit Mäusen spielen lässt. Also Darwin sieht die Welt und er sieht Tod, er sieht Parasiten und er sagt sich, das ist doch nicht gut, das ist doch nicht sehr gut, das ist schmerzhaft, das ist Leid. Und die Katze, die spielt mit der Maus, dann beißt sie tot und frisst sie auf. Und der Löwe macht das Gleiche mit einem Kudu oder mit einem Impala oder was auch immer. Und das sieht doch nicht gut aus, oder? Das sieht doch alles außer gut aus. Aber wenn man das evolutionistisch betrachtet, dann macht das doch Sinn. Es wäre des Schöpfers zahlloser Universum nicht würdig, schreibt er, Millionen Griechen der Parasiten und Würmer, deren Scharen seit frühester Zeit das Leben an Land und bis in den Tiefen des Ozeans befallen haben, einzeln zu planen und zu schaffen? Damals hat man geglaubt, wenn da ein Gott wäre, dann hat er jedes Wesen einzeln geschaffen. Also die Guten und die Schlechten. Also das gibt's doch nicht. Es wäre doch erstaunlich, sollten Tiere so verändert worden sein, dass sie ihre Eier im Gedärm oder Fleisch anderer sensibler Lebewesen ablegen, sollten sie von Grausamkeit leben und sie genießen, sollten die falschen Instinkten nachgegeben haben, sollte es jedes Jahr zu einer unermesslichen Verschwendung von Pollen, Eiern und heranreifenden Organismen kommen. Das ist ja, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich diese Welt sehe und ich lese von dieser tadellosen Welt, dann bin ich Evolutionist. Ist doch logisch. Also, ist er unlogisch oder ist er logisch? Der Darwin. Ich verteidige ihn jetzt. Also ihr müsst ja sagen, ja, es ist logisch. Da ist eine Logik. Aber Logik ist nicht immer Wahrheit. Es gibt vielleicht eine andere Logik, die besser ist als Darwins Logik. Also Logik ist nicht unbedingt die endgültige Wahrheit. Denn da sind viele Dinge, die er einfach nicht verstanden hat. Also eine perfekte Welt wird beschrieben. Darwin sieht eine unperfekte Welt. Eine Welt ohne Leid wird beschrieben, wo nichts stirbt, weil alles vegan, vegetarisch ist. Und hier ist eine Welt, wo alles außerhalb vegan, vegetarisch ist. Mord, Totschlag und so weiter. Hat sich vielleicht etwas geändert? Was sagt die Bibel dazu? Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Also hier hat sich etwas geändert. Denn ich bin nackt, meine Güte, das Problem haben wir heute auch noch. Darum habe ich mich verborgen. Das Problem haben wir heute nicht mehr. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwas von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die ist das Problem, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange, ist doch logisch, hat mich verführt. Da habe ich gegessen, da sprach Gott der Herr zur Schlange. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Kann ich annehmen, nur rein nach dem Text, wenn er wahr wäre, dass die Schlange früher nicht auf dem Bauch rumgekrochen ist? Ja oder nein? Absolut. Also musste sie Beine gehabt haben. Vielleicht hatte sie ja noch andere Dinge auch noch. Wer weiß, wie die Schlange aussah. Sie war vielleicht faszinierend hübsch. Denn ich denke nicht, dass die heutige Schlange die Eva verführt hätte. Da wäre ein Problem gewesen. Also wenn wir in der Welt die Eidechsenarten und die Schlangen studieren, dann sehen wir etwas ganz Sonderliches. Einige haben Beine und andere haben reduzierte Beine. Andere ganz reduzierte Beine, das sind die verschiedenen Arten. Und hier sind ganz reduzierte kleine Beinchen. Und da nur so ein Stückchen, was da raussteckt. Oder da so ein kleines Stückchen. Und einige Schlangen haben Überbleibsel von Beinchen und einige Schlangen, die keine Beine haben, entwickeln manchmal Beine in der Embryologie. Manchmal, naja, geht vielleicht was schief und dann ist da ein Überbleibsel und manchmal ist da nur so ein eine Andeutung in der Embryologie. Also muss ich annehmen, dass diese Tiere die Gene haben für Beine. Richtig oder nicht? Aber sie sind reduziert. Oder sie kommen gar nicht zur Äußerung und nur manchmal in der Embryologie sieht man, dass da sowas ist. Und wenn etwas schief geht in der Embryologie, dann entwickeln sie sich sogar zum Teil. Also Schlangen, die überhaupt keine Beine haben, haben manchmal Überbleibsel. Okay. Aber Darwin wusste ja nichts von Genetika. Also hier ist eine Frage. Haben diese Tiere etwas Zusätzliches bekommen oder haben sie etwas verloren? Ist das ein Vorausgang oder ist das ein Zurückgang? Hilf mir. Okay. Also es ist keine Evolution, sondern eine Devolution. Gut. Aber die Schlange hat ja auch Giftzähne. Das ist ja was ganz Neues, oder? Hier ist ja ein evolutionistischer Prozess, der über Milliarden Jahre stattfand. Und endgültig entstanden da Giftdrüsen und jetzt kann das Tier verletzen. Ist das wirklich so? Ist da was Neues entstanden? Wenn man das analysiert, dann sind diese Giftdrüsen nichts anderes als Speicheldrüsen, die mit einem besonderen Zweck. Und das Gift, das produziert wird, ist ein Enzym. Ein Enzym. Haben wir Speicheldrüsen mit Enzymen? Ja, natürlich. Wir produzieren Amylase und das ist ein Eiweiß, das ist ein Protein. Jetzt, was würde passieren, wenn ich die Giftdrüse, die eigentlich eine umformte Speicheldrüse ist, rausschneiden würde und mir eine Mahlzeit davon machen würde? Was würde mit mir passieren? Würde ich umkippen und sterben? Nein, ich würde sie einfach verdauen. Ich würde das Eiweiß eigentlich nur verdauen. Ist ja nur ein Protein. Ich habe ja Pepsine im Magen, zack, zack, schneide sie auseinander, Problem gelöst. Verdau die Schlange. Naja, es wird ja auch getan heute. Das sind viele Menschen, die Schlangen essen. Die hätten früher leben sollen, dann hätten wir das Problem nicht. Aber naja. Also, was passiert, wenn ich ein Eiweiß anstatt in meinen Magen tue, wo es verdaut wird, ein fremdes Eiweiß oder ein Enzym mir ins Blut spritze? Was passiert dann? Dann kriege ich eine allergische Reaktion. Das ist der Wahnsinn. Und wie viel davon habe ich nötig, um eine massive allergische Reaktion zu haben? Ganz wenig, ganz wenig. Menschen, die allergisch sind gegen einen Bienenstich, sterben von einem Bienenstich. Wie viel Gift spritzt die Biene in eine Person hinein, damit sie so einen allergischen Schock bekommt, dass sie dann stirbt? Es ist ein winzig kleiner Tropfen. Wir sind nicht geeignet, um die Mahlzeit ein Protein in die Ader zu spritzen. Wenn wir etwas in die Ader hineingeben, dann muss es schon zerlegt sein in die einfachsten Unterteile. So wie Glucose kann ich da hineingeben oder Minerale. Aber ich kann kein Eiweiß da reingeben, dann habe ich die Krise. Also das ist nichts Neues. Das ist einfach nur ein umformtes Organ. Und das Gleiche gilt für die Spinne. Das sind umformte Drüsen. Das ist nicht etwas Neues, das sich entwickelt hat. Und jetzt wird es komplizierter. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Das ist ein interessanter Satz. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disseln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Jetzt muss er Brokkoli essen, das ist ja schrecklich. Vorher hatte er die Früchte und die Saat und alles diese Dinge und jetzt muss er Salatköpfe und Brokkoli und was weiß ich, muss er da noch alles essen. Denn jetzt muss er das Kraut auf dem Feld essen. Und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und du sollst Erde werden. Woraus besteht der Mensch, wenn er endgültig verwest ist? Minerale. Woraus besteht Erde? Minerale. Ist also wissenschaftlich total korrekt. Kann gar nicht besser sein. Frage. Wenn das jetzt Dornen und Disseln tragen soll, kann ich annehmen, dass es vorher keine Dornen und Disseln gab? Ja, ne? Okay. Also was ist eine Dorne? Ist eine Dorne etwas Neues, was durch Evolution entstanden ist, durch natürliche Auslese, damit die Pflanze sich schützen kann und behüten kann vor den Tieren, die die Pflanze frisst. Da hat die Pflanze nicht sehr gut sich angepasst bei den Umständen und evolutionistisch war sie eigentlich eine Katastrophe. Warum? Ganz Afrika, Afrika-Busch, besteht aus was für Bäumen? Dornenbäume, Akazienbäume. Und wer ernährt sich von all diesen Bäumen mit den Dornen und alles, was da dran rum dran ist? All die Ungulater von ganz Afrika. Also effektiv haben sie sich nicht geschützt vor diesen Tieren. Warum haben sie dann Dornen, wenn die Dorne eine Giraffe nicht fernhält? Im Gegenteil, die Giraffe genießt die Dornen. Herrlich. Also was ist denn da passiert? Warum hat sie denn Dornen? Afrika hat ein hartes Klima. Ein Klima, das unglaublich ist für einen Deutschen, unvorstellbar. 2-3 Jahre kann es trocken sein ohne Regen, ohne einen Tropfen. Wir hatten jetzt eine Trockenheit in Afrika und ich wohne im Afrika-Busch. Und alles sieht aus, als ob es total tot ist. Tot. Aber irgendwie durch ein Wunder überleben diese Pflanzen und wenn der erste Regen kommt, explodiert alles und alles ist herrlich grün. Das ist ein Schutz gegen Klima, gegen Umstände, gegen Hitze, gegen Wind, gegen die Natur, die die arme Pflanze jeden Tag zerquetschen will. Also wenn du eine Pflanze, die normalerweise keine Dornen trägt, es gibt Bäume, wir haben solche Bäume gepflanzt, verschiedene Arten gepflanzt in einer Umgebung, wo der Wind so weht, dass man wirklich so gehen muss gegen den Wind. So wie er heute bei euch geweht hat oder gestern oder wann auch immer. Aber jeden Tag. Und wenn diese Pflanze da wächst und sie hat normale Blätter, schöne Äste mit Blätter, dann verschwinden die Blätter so allmählich und der Stamm ändert sich in einer Dorne. Um sich zu schützen gegen den Wind, denn der Wind fördert Transpiration und die Pflanze muss sich schützen, denn sie weiß, kommt eine Trockenheit. Gut. Jedes Jahr, im Sommer, kommt darauf an, wo man ist oder im Winter. Im Norden Südafrikas, im Winter, kein Regen, nicht ein Tropfen den ganzen Winter lang, nicht ein einziger Tropfen. Der erste Regen kommt im November. vielleicht Ende Oktober. Dann fällt der erste Regen und die Pflanze muss ein ganzes Jahr ohne Wasser leben. Und manchmal setzt er aus und dann muss sie 2 Jahre warten. Naja, dann schützt sie sich. Und diese sind einfach modifizierte Stiele. Ist da etwas hinzugekommen? Oder hat sich etwas geändert, um die Pflanze zu schützen für einen Fluch, der über die Erde gekommen ist? Des Menschen wegen. Das ist die Frage. Aber nicht jede Dorne ist ein umgeänderter Stamm. Hier ist eine Wüstenpflanze und da ist die Dorne ein umgeändertes Blatt. Anstatt dass es genetisch sich aufdreht und ein Blatt wird, dreht es sich immer enger und wird eine Dorne. Und der Stamm hat eben die Chlorophyll und macht die Arbeit von einem Blatt. Was für einen Nutz hat das für die Pflanze? Ja, es sind nicht diese riesen Oberflächen von Blättern mit so viel Oberfläche, wo Transpiration stattfinden kann, wo die Pflanze austrocknen kann. Das ist also eine Wüstenanpassung. Hat die Pflanze was dazu bekommen oder hat sie was verloren? Die Blätter sind weg. Die Blätter sind weg. Sie hat was verloren. Nichts Neues dazugekommen. Gar nichts. Oder was von einer Rose? Da ist es nicht ein umformter Stamm und auch nicht ein umformtes Blatt, sondern einfach nur ein Wachstum am Stamm. So eine Vermehrung der Zellen. Und man kann es vergleichen mit einem, der eine Woche lang im Garten arbeitet, mit einem Spaten, was passiert dann an der Hand? Die Haut wird dicker, ne? Also Evolution, nicht wahr? In einer Woche. Nein, das ist keine Evolution, das ist eine Adaption. Und das ist ein Prozess, der schon da war, der abgeändert wird. Also nichts Neues dazugekommen. Wie steht's denn mit Disteln aus? Genau das Gleiche. Das ist ein Blumenblatt. Und die Pflanze behütet sich vor der Umwelt, die stark auf sie einwirkt. Und das, anstatt dass es sich öffnet, so wie ein Blumenblatt, wird es eben trocken und wird eine Distel. Und damit muss der Mensch sich jetzt rumschlagen, was er vorher nicht hatte. Darwin hat gesagt, es ist unvorstellbar, dass diese Parasiten durch Gott geschaffen ist, jedes Einzelne, um dieses oder jenes Wesen zu piesacken. Das gibt's nicht. Aber Evolution erklärt es. Über Millionen Jahre oder Milliarden Jahre hat das Tier sich geändert durch Evolution und hat eben ein neues Wesen bekommen. Und jetzt kann es ein Parasit sein. Also hier haben wir einen Bandwurm. Und dieser Bandwurm hat keine Augen und hat auch keinen Darm. Warum hat er keinen Darm? Weil er keinen braucht. Wo wohnt er denn? Im Darm. Wieso soll er dann einen Darm haben, wenn er schon in einem Darm wohnt, der alles für ihn verdaut? Also hat keinen Darm. Hat er was dazu bekommen oder hat er was verloren? Hat was verloren. Ist das Evolution oder ist das Devolution? Wieso hat er keine Augen? Hat keine Augen nötig. Keine Augen nötig. Denn es ist echt dunkel in eurem Darm. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal in eurem Darm? Das sieht recht dunkel aus da drin. Brauchst keine Augen. Was passiert mit einem Fisch, der im Wasser in einer Höhle wohnt? In nur ein paar Generationen sind die Augen weg. Ist das Wort Kakerlaken akzeptabel in Deutsch? Aber ihr versteht, was das ist, ne? Wie nennt ihr das? Auch Kakerlaken. Ihr seid genauso schlimm wie wir. Okay, Kakerlaken. Ihr wisst alle, was das ist. Wenn die eine Gruppe in den Höhlen wohnen und nie rauskommen, so wie in Hawaii, wenn sich eine neue Höhle formt, Kakerlaken ziehen da ein, paar Generationen, ach, das ist keine Evolution, denn das braucht Millionen Jahre oder zig Millionen, keine Augen. Also ist das Evolution? Haben die Gene sich verändert? Oder sind die Gene einfach ausgeschalten, weil sie sie nicht nötig haben? Und das hat Darwin alles nicht gewusst. Also er hat gedacht, das ist Evolution, aber eigentlich ist es Devolution. Und alle diese schrecklichen Parasiten, die wir sehen, sind Organismen, die in anderen Organismen leben und nicht alles nötig haben, was sie vorher nötig hatten. Aber was von Pathogene, was von Bakterien, die ändern sich doch jedes Jahr. Jedes Jahr muss man neue Antibiotika entwickeln. Jedes Jahr muss man neu eingreifen, denn hier ist ein neuer Organismus, der plötzlich entstanden ist. Das ist Evolution. Das hat mit Evolution überhaupt gar nichts zu tun. Warum nicht? Weil alle Pathogene sind eigentlich translozierte Arten. Das heißt, ein Pathogen ist ein Pathogen, weil er nicht wohnt, wo er wohnen sollte, sondern sich translokiert hat in eine Position, wo er nicht sein soll. Und dann produziert er Stressreaktionen und die vergiften uns. Oh, und dann werden wir krank. Zum Beispiel Escherichia, der soll im Darm sitzen, wo er sein muss. Aber wenn er, sagen wir mal, im Perikardium sitzt, im Herz, dann wird man unheimlich krank davon und kann davon eben sterben. Das ist aber keine Evolution, sondern eine Umänderung. Und dann haben sie noch die Möglichkeit, um Plasmide, also solche genetischen Stückchen Genmaterial, von einem Organismus zum anderen zu übertragen. Also da ist ein Spender, das DNA wird übertragen zu einem Empfänger und dann wird es ganz gezielt eingebaut im DNA von dem anderen und dann hat er neue Eigenschaften. Aber das ist kein neues Material. Es ist existierendes Material, das ausgetauscht wird. Und dann ist da eine Änderung. Wer in diesem Saal sieht hundertprozentig genau aus wie sein Nachbar? Nicht einer. Das ist eine Evolution sondergleichen. Ihr seht alle anders aus. Man kann euch sogar einen Namen geben, weil man weiß, dass dieser Name gehört der Person, die anders aussieht als die andere. Logisch, ne? Ist das Evolution? Und wie kam das, dass alle anders aussehen, aber ihr seid alle Menschen? Einfach nur dieser Genaustausch, der macht Variation. Und hier sehen wir Variation. Und einige von euch sind vielleicht ein bisschen länger wie die anderen und die anderen sind ein bisschen kürzer. Und wenn man einen langen hat mit langen Beinen und einer mit kurzen Beinen und man geht spazieren im Krüger Park und ein Löwe jagt hinter euch her, welcher wird wahrscheinlich überleben? Ja, der schneller rennen kann. Der schneller rennen kann. Also ich habe immer diesen kleinen Witz gemacht, man muss also immer einen kleinen Dicken, der nicht schnell rennen kann, mitnehmen, wenn man da spazieren geht. Hat das was mit Evolution zu tun? Absolut nichts. Absolut nichts. Also bestimmte Bakterientypen können einen Teil dieses DNAs einbauen und Immunität, Resistenz gegen Pestizide, Herbizide, Antibiotika entstehen nicht aufgrund neues genetischen Materials, sondern rein Austausch. Das ist wie neue Gesichter auch entstehen hier. Und neue Eigenschaften auf der Zellenebene, die eine Person mehr resistent macht gegen eine Krankheit als eine andere oder eine Person mehr resistent macht gegen Krebs als eine andere. Und somit haben wir Variation. Es ist aber keine Evolution. Es hat nichts mit Evolution zu tun. Gar nichts. Und wie lange dauert es denn, um so eine Resistenz zu entwickeln? Eine Generation. Eine. Das ist keine Evolution, die braucht Milliarden Jahre. Und dann haben wir noch etwas entdeckt, was ganz wunderbar ist in der Wissenschaft, nämlich Epigenese. Und von Epigenese haben wir vor 10 Jahren überhaupt gar nichts gewusst. Gar nichts gewusst. Und was ist Epigenese? Epigenese ist die genetische Maschine, die die Gene kontrolliert. Ein ganz sonderliches System. Man kann es vergleichen mit einem Computer. Der Computer selber ist der Gen oder die Gene. Und die Software, die man gebraucht, ist der Epigen. Jetzt, wie viele Dinge kann ich mit einem Computer machen, mit verschiedenem Software? Unendlich viele Dinge. Was kann ich mit einem Computer machen ohne Software? Überhaupt gar nichts, nur anglotzen. Nicht wahr? Also jetzt hat man entdeckt, aber warte mal, das ist nicht nur das Genmaterial, sondern auch das Epigenmaterial, was eine gewaltige Wirkung hat auf was endgültig passiert, wie man aussieht, was für Eigenschaften man hat. Und das geschieht so, die Gene werden verwickelt im DNA um ein Protein, das heißt ein Histon, und dann können sie nicht gelesen werden. Das ist so wie ein Buch, das nicht geöffnet werden kann. Ich kann es nicht lesen. Ich muss das Buch erst öffnen, vor dem es gelesen werden kann. Und dann gibt es solche Histonschwänzchen und dann hat man einen Methylierungsprozess oder das nennt man einen epigenischen Faktor. Und wenn der da bindet, dann rollt sich das Ganze auf und dann kann das Buch hier gelesen werden. Also ganz einfach. Wie ist denn das entstanden so nebenbei? Das ist ja alles nur in den Genen, hat also ist noch kein Produkt. Durch Zufall. Da muss man ja unheimlichen Glauben haben, um das zu glauben. Aber darum reden wir ja von intelligentem Design. Und das ist das neueste wissenschaftliche Wort. Intelligentes Design. Und wer ist der Designer? Zufall. Die wollen, dass das Wort Gott kommt einfach nicht auf die Zunge. Es kommt nicht auf die Zunge. Also Albert Einstein hat gesagt, ich verwundere mich in der Komplexität. Das ist ein wunderbarer Gott. Und dann hat man ihn gefragt, kennst du diesen Gott? Es gibt keinen persönlichen Gott. Also wer ist dieser Gott, der denn das dann gemacht hat? Das ist kein persönlicher Gott. Also was war das? Das ist der kollektive Gott. Der pantheistische Gott, der in allem ist. Und der ist super intelligent. Einfach merkwürdig. Also ein epigenischer Faktor. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Zwei Personen sind geneigt zum Brustkrebs. Brustkrebs ist in der Familie. Also, Urgroßmutter hatte Brustkrebs, Mutter hatte Brustkrebs, Schwester hatte Brustkrebs, die anderen Schwestern haben Angst vor Brustkrebs. Heute gibt es ja Personen, die lassen die Brust entfernen, weil sie Angst haben vor Brustkrebs. Das ist kein Witz, das ist Tatsache. Und wie funktioniert denn das? Wieso hat man eine Neigung zum Brustkrebs? Weil man ein Gen hat, der Brustkrebs, fördert. Aber dieser Gen kann in einem Histon verwickelt sein und dann kann er nie gelesen werden. Dann ist er nämlich ruhig gelegt. Er kann nie gelesen werden. Und darum kriegen Menschen, die geneigt sind zum Brustkrebs, einige Brustkrebs und andere nicht. Und dann wundert man sich, warum hat die Person Brustkrebs bekommen und diese Person nicht? Die haben doch beide die Neigung geerbt von den Eltern. Ja, vielleicht ernährt sich die eine anders an die andere und dann ist der epigenische Faktor, der den Gen öffnet, damit er gelesen werden kann, nicht da. Also was ist einfacher? Die Brust entfernen, damit man nicht Brustkrebs bekommt, oder den Lebensstil verändern, damit der Epigen nicht aktiviert wird und nicht gelesen wird. Was ist einfacher? Lebensstilveränderung. Und ist es eine Tatsache in der Welt heute, dass Lebensstilveränderung tatsächlich einen Einfluss hat auf unsere Gesundheit, ja oder nein? Absolut. Wie funktioniert das? Epigene. Wo kommen die her? Wo kommen die her? Also bei Epigenen hat man festgestellt, wir brauchen ja nicht alles lesen, dass man in einer Generation nur durch epigenetische Aktivierung von einer Farbe zur anderen Farbe umwechseln kann. In einer Generation. Hat das was mit Evolution zu tun? Überhaupt gar nichts. Oder man kann von einer kleinen Maus umschalten auf eine Megamaus in einer Generation. Nur durch epigenische Umgebungsstimuli. Gut. Kommen wir schon mal Darwins Parasiten. Die Cypris-Larve. Jetzt diese Larve ist eine freischwimmende Larve. Also sie schwimmt rum und sie lebt im Wasser und sie tut alles, was ein freischwimmendes Tier tut. Es isst, es schwimmt, es verdaut, es guckt, es tut alles, was ein freischwimmendes Tier tut. Und dann findet es einen Gastgeber, eine Krabbe, und bohrt sich dann in die Krabbe hinein und dann ändert sich diese freischwimmende Larve in ein gefäßartiges Tierorganismus, nur so ein Gewebe. Und dann entwickelt es ein Geschlechtssystem an der Außenseite. So innen drin ist da so ein Gewebe, drahtähnliches Gewebe, und draußen das Geschlechtssystem. Dann kommt ein freischwimmendes Männchen und befruchtet das. Und dann entwickeln sich die Eier und dann entstehen wieder die Larven und die sind wieder freischwimmend und schwimmen rum und haben alle die Organe, die dafür notwendig sind, bis sie wieder eine Gastgeberin oder einen Gastgeber finden, dringen in ihn ein, klauen ihn seinem Metabolismus und vermehren sich dadurch. Gut, wenn ich jetzt dieses drahtähnliche, schreckliche Ding mir ansehe, hat das die Gene für ein freischwimmendes Organismus, ja oder nein? Absolut, sonst könntest du ja keinen zeugen. Und dieser freischwimmende Organismus, hat der all die Gene, um dieses schreckliche Gewebe zu sein endgültig? Also was ist dann passiert mit den Genen für freischwimmenden Organismus oder für Gewebe? Was ist da passiert? Wieso sieht das eine nicht mehr aus wie das andere? Komm, ich gebe ein einfaches Beispiel. Eine Raupe. Wie sieht eine Raupe aus? Ein Wurm. Der so kriecht auf dem Ast, ein Wurm. Und dann irgendwann ändert sich dieser Wurm in einen Schmetterling. Und sieht der Schmetterling nicht total anders aus wie der Wurm, ja oder nein? Erstmal hat der Schmetterling nur 6 Beine und der andere hat eine ganze Menge Beine. Also sieht er total anders aus. Wenn man nicht wüsste, und ich gebe euch einen Wurm auf der einen Hand und einen wunderschönen Schmetterling auf der anderen Hand und ihr schaut euch die an, würdet ihr sagen, das ist das gleiche Tier, ja oder nein? Hat dieser Schmetterling alle die Gene für den Wurm? Hat der Wurm alle die Gene für den Schmetterling? Ja. Warum sieht der Wurm nicht aus wie der Schmetterling und der Schmetterling nicht aus wie der Wurm? Was ist da passiert? Die sehen doch aus wie Tag und Nacht. Sind sie unterschiedlich oder nicht? Also der muss all die Gene haben für Schmetterling. Und er muss all die Gene haben für Wurm. Und wenn er ein Wurm ist, dann sind all die Gene für Schmetterling was? Ausgeschalten. Und dann, wenn er ein Schmetterling ist, sind all die Gene für Wurm ausgeschalten. Außer das, was er nötig hat, um zu überleben. Das haben sie gemeinsam, den Metabolismus und die Enzyme und alles, was dazugehört, um ein lebendiges Lebewesen zu sein. Also wer hat diesen Mechanismus entwickelt, dass alle diese Gene gegenwärtig sein können und einige ausgeschalten sind und andere angeschalten sind? Wer hat denn das entwickelt? Wie ist denn das evolutionistisch entstanden? Durch Zufall. Hat man da nicht Unmengen von Glauben nötig, um das zu glauben, ja oder nein? Dann ist es doch ein Glaube und nicht eine Wissenschaft. Ich habe kein Problem mit Wissenschaft. Ich war Wissenschaftler und habe Forschung gemacht, jahrelang. Tolle Forschung, wenn ich auch selber so sage. Und da ist nichts verkehrt mit der Wissenschaft. Worum reden wir hier? Wir reden um die Philosophie hinter der Wissenschaft. Die Philosophie befragen wir. Also Darwin schaut das an und sagt, das ist Evolution. Nein, das ist Deaktivierung oder Aktivierung von Gensystemen, die unter Umständen, die heute existieren, in einer Welt, die nicht mehr perfekt ist wie früher, dem Tier eine Überlebung geben, die er früher nicht hätte. Wenn wir jetzt annehmen, hier, wir haben ein Tier, was einen Apparat hat, das ist nämlich eine Mücke, ein Moskito, und der hat diesen Apparat, der wie eine Bohrmaschine aussieht. Und er kann sie auch sehr gut gebrauchen. Und dann bohrt man da durch die Haut und hat eine wunderbare Ernährung. Und darum sieht er so schön rot aus, weil er euch ausgesaugt hat. Jetzt, dieser Apparat, könnt ihr sehen, dass der schön lang ist. Jetzt, was, wenn die Rinnung des Blutes nicht mehr bleibt, wie es war, sondern das Blut rinnt und dick wird? Und das passiert in diesem Strohhalm. Was passiert dann mit dieser Mücke? Ja, dann kann sie nicht mehr trinken. Kommt nichts raus. Das Ding ist verstopft. Also sind da Enzyme, die verhindern, dass das Blut dick wird. Das ist doch Evolution. Nur ein Problem. Das Männchen trinkt kein Blut. Nur Pflanzensaft. Nur Pflanzensaft. Und Pflanzensaft wird auch dick. Und darum hat er Enzyme, die verhindern, dass Pflanzensaft dick wird. Und die gleichen Enzyme sind zufällig auch gut, um dafür zu sorgen, dass das Blut nicht dick wird. Ist das Evolution? Oder ist das eine Änderung der Ernährung? Das Tier hat seine Ernährung geändert. Warum? Und vielleicht die Pflanze, die sie gesaugt haben, bietet nicht mehr, was sie vorher hatte. Und was ist der Grund? Ja, die Erde war verflucht. Warum? Um des Menschen willen. Wieso um des Menschen willen? Wieso soll Gott um des Menschen willen das tun? Habt ihr schon mal gelebt in einem utopischen, in einer utopischen Umgebung, wo man nur liegt unter dem Baum und ihn so anstoßt und die Mango fällt in den Mund? Hat man Gott nötig unter den Umständen, ja oder nein? Nö, den hat man nicht nötig. Aber wenn die Trockenheit kommt und der Wind weht, hat man ihn dann nötig? Also es ist nicht vielleicht, dass Gott das getan hat, um des Menschen willen, damit er nicht den totalen Halt an Gott verliert. Es ist nicht wunderbar, dass alle die Atheisten auf der Titanic plötzlich alle Gott kannten, als die Titanic endlich verschwand unter den Wellen. Es ist nicht wunderbar. Und es ist nicht wunderbar, wie die Farmer in Afrika plötzlich beten, wenn es ein ganzes Jahr lang nicht geregnet hat. Also um deinetwillen haben die Tiere sich geändert. Und alles, was Schmerz verursacht, ist nicht etwas, was evolutionistisch entstanden ist, sondern etwas, was geändert worden ist. So ist ein Bienenstich zum Beispiel ein umgeänderter Ovipositor. Das ist das Gerät, das dazu beiträgt, dass man Eier legen kann. Aber ein Ei besteht ja aus etwas. Woraus besteht ein Ei? Aus allen Nahrungsmitteln, das das Lebewesen, was aus dem Ei rausschlüpft, nötig hat. Ist da Protein drin zum Beispiel? Absolut. Sind da Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate drin? Ja, alles ist da drin, was das Lebewesen nötig hat. Jetzt jeder weiß, dass ich ein Ei essen kann, aber wenn ich das Ei hier ins Blutgefäß reinspritzen würde, dann hätte ich wiederum eine Reaktion. Also diese Reaktionen, die Darwin sieht als Schmerz und Gift, waren die so geplant ursprünglich? Wahrscheinlich nicht. Also alles, was Schmerz verursacht und was Tod herbeibringen kann, durch den man das in ein Tier hineinspritzt, hatte vielleicht gar nicht diesen Zweck am Anfang, sondern was ganz anderes. Aber kommen wir gehen mal zu Darwins Katze und Maus. Aber eine Katze ist zu klein, könnt ihr nicht sehen von da hinten, also machen wir es einen Löwen. Der Löwe hat diese fantastischen Zähne. Carnivora. Aufgrund der Zähne kriegt er die Klassifikation in der Taxonomie Carnivora. Und ohne Zweifel ist das ein Entwurf, um Fleisch zu essen. So sagt Darwin. Gut, wir wissen, dass ein Tier, welches ein Karnivor ist, eine bestimmte Aggressivität hat. Denn wenn er nicht aggressiv ist, dann kann er auch nicht töten. Und wenn ihr den Mann da an der Kamera ansieht, sein Sohn war in Afrika, und ein Löwe ist auf sie losgestürmt. Das ist ein Erlebnis. Und die waren nicht im Auto, die waren zu Fuß. Ein Löwe ist auf die losgestürmt. Und der Guide hatte natürlich alle unterrichtet, was man dann macht mit so einem aggressiven Löwen. Und der ist aggressiv. Was macht man, wenn ein Löwe auf einen losrast? Rennt wie wahnsinnig, ne? Dann bist du tot. Keine 10 Meter, wenn der 100 Meter weg ist, man rennt keine 10 Meter, dann hat der Löwe dich. Dann bist du in der Mahlzeit. Also Löwe, stell dich hin und guck ihm in die Augen. Und dann stoppt er vielleicht da, dreht sich um und läuft weg. Naja, und danach wäscht man die Unterhose natürlich. So ist es. Aber warum sind diese Tiere aggressiv? Warum sind sie so aggressiv? Der Grund ist, komm, wir schauen mal, was dieser Wissenschaftler gemacht hat, dieser Russe. Ist ja egal, wie er heißt, Dimitri und so weiter. Er hat Füchse genommen, aggressive wilde Füchse, und dann hat er mit denen gezüchtet und nach immer das Milde, die Milden genommen, und weiter gezüchtet mit denen. Und nach 8 Generationen hatte er total milde Füchse, die wie Hündchen waren, auf dem Schoß sitzen und gar nicht mehr aggressiv sind. Da hat er die Drüsen alle und die Hormone analysiert und festgestellt, dass der Serotoninkegel im Gehirn wesentlich höher war, bei den Nicht-Aggressiven als bei den Aggressiven. Also rein nur der eine Hormon, Serotonin, hat einen wesentlichen Unterschied auf die Aggressivität. Haben wir heute eine Gesellschaft, die sehr aggressiv ist im Vergleich zu vorigen? Wieso ist das? Das sind verschiedene Dinge in unserer Ernährung, die den Serotoninpegel eben senken und zur Aggressivität führen. Die Farbstoffe, die Geschmacksverstärker, die haben die Neigung, um Serotonin zu senken. Aber nicht nur das. Wir werden darüber reden, wenn wir über den Ernährungsvortrag reden. Das ist unheimlich interessant, was da passiert. Was wir täglich zu uns nehmen, was Serotoninpegel senkt und Aggressivität hervorbringt. Also diese Tiere waren aggressiv. Die Adrenaldrüsen, die waren wesentlich größer bei den Wilden als bei den anderen. Also die Hormone sowie Adrenalin und Cortisone und so weiter. Die Pegel waren total unterschiedlich. Ist das Evolution? 8 Generationen? Natürlich nicht. Hat nichts damit zu tun. Keine Evolution. Also hier geht es rein nur um Hormonpegel. Die haben sich geändert. Hier haben wir noch einen Karnivor, der Bär, und der isst Fisch. Und er ist erst ein Opportunist und wird Tiere essen und wird auch größere Tiere und Menschen angreifen. Er ist eben aggressiv, ist ein Griesgram. Aber er ist ein Karnivor. Aber über 86% seiner Ernährung besteht aus Bären. Darum heißt er ja auch ein Bär. Also er hat Zähne, um Karnivor zu sein, aber wenn die Pflanzen da sind, ist der größte Teil seiner Ernährung rein pflanzlich. Und dann, Koala-Bär ist natürlich kein Bär, der isst Eukalyptus und nur Eukalyptus. Und Eukalyptus hat einen Stoff in sich, der betäubend wirkt, also schläft er 80% seines Lebens um. Ich denke, wir müssen uns umstellen auf diese Ernährung, dann wird das Leben nicht so kompliziert. Also herrlich, um so zu schlafen. Du hast gut, Hänschen. Du kannst schlafen gehen. Jetzt, wie steht's mit diesem Bär? Das ist ein Karnivor. Was frisst der denn? Bambus. Und das ist alles, was er frisst. Also Frage. Zähne und er ist Karnivore und er frisst nur Pflanzen. Ist es möglich, dass Zähne für Karnivore auch geeignet sind für Pflanzen? Ja oder nein? Okay. Jetzt, wenn wir die Paläontologie studieren, dann sehen wir in der Paläontologie, dass in der Vergangenheit waren da zig mehr Pflanzenarten, als was wir heute haben. Die sind verschwunden. Da verschwinden ja jeden Tag tausende Arten von diesem Planeten. Also in der Vergangenheit war das alles viel mehr. Waren da vielleicht Pflanzen, die geeignet waren für einen Löwen? Und jetzt ist die Pflanze nicht mehr da? Und dann muss man entweder wählen, was man macht. Wieso die Moskito, die Mücke, wieso trinkt das Weibchen Blut? Und das Männchen nicht. Sie hat eine extra Aufgabe. Sie muss Eier produzieren. Das gebraucht Energie. Und was für eine sonderliche Energiequelle hier in unseren Adern rumfließt. Das kümmert die doch nicht, dass es dann juckt wie wahnsinnig. Das ist doch eine gute Idee. Und das ist dazu geeignet. Und das passt. Aber das ist nicht dazu entworfen. Hier ist ein Schild, das hing bei dem Museum, sondern bei dem Tierpark in Sydney. Da steht, der kleine Panda wird als Fleischfresser eingeordnet, obwohl er sich überwiegend vom Bambus ernährt. Die Zähne sind also kein Beweis, dass das Tier nur Fleisch essen soll. Also nach Bibel, was hat er gegessen vorher? Pflanzen. Also ich möchte diesen Löwen fragen, hast du Pflanzen gefressen? Aber schau mal die Muskeln an, das ist ja ein fantastisches Tier. Oder hast du Pflanzen gegessen? Nein, schau dir meine Zähne an, ich zerreiße Fleisch damit. Oder was von euch? Habt ihr Pflanzen gegessen? Oder was von dir? Warum bist du so hässlich? Es war doch gut, es war doch sehr gut. Warum ist er so hässlich? Ich habe was anderes festgestellt und ich habe es in vielen Arten studiert. Nur aus Interesse. Je weiter weg von dem Vegetarischen, je hässlicher werden sie. Diese Tiere, was waren die denn alle? Oder diese Raubvögel. Schau mal, wie geeignet der ist, um zu töten. Der hat diesen Schnabel, der kann Genick einer Maus mit einem Biss zerknittern. Und hat er auch noch die Beine dazu. Und hier haben wir einen Stealth-Bomber, den kann keiner hören. Fantastische Tiere. Oder diese Raubvögel, die sind doch alle geeignet, um Fleisch zu fressen, oder? Und hier ist ein Papagei. Kann der eine Maus greifen mit diesem Bein, mit diesem Fuß, ja oder nein? Absolut. Kann er mit diesem Schnabel einen Finger abbeißen? Absolut. Aber was frisst er? Der frisst nur Körner, ne? Samen. Okay, also da sind die Papageien. Und da ist ein Paku. Und da ist ein Piranha. Und der frisst Fleisch. Und der frisst nur Saat. Aber die sind so nah verwandt, dass sie paaren können miteinander. Also, interessant. Oder was von dem hier? Chipmunk. Der frisst Saat, aber wenn die Wälder vernichtet werden, dann wird er auch Tiere essen. Aber wenn die Wälder nicht vernichtet sind, dann wird er keine Tiere essen. Oder was von den Insektivoren? Essen die nicht auch Früchte? Ja. Das Buschbaby, süße kleine Tier, ich weiß nicht, was das in Deutsch ist. Wir wohnen jetzt in einer Gegend, wo die Buschbabys sind. Die sind so lieb und so unartig. Und die springen immer aufs Dach in der Nacht und die essen Insekten. Aber wenn sie eine schöne Frucht bekommen, dann sind sie Fruchtfresser. Und der eine, der findet jeden Abend unsere Speisekammer. Ich weiß nicht, wie der das schafft. Und am Morgen hat er alles kaputt gemacht. Und dann müssen wir ihn immer wieder fangen und sagen, was suchst du hier, du unartiges Ding? Und dann nehmen wir ihn raus und morgen ist er wieder da. Und hier ist ein Herbivor. Gut, also die Zähne sehen anders aus. Hier ist eine Rodentia und Rodentia sind Pflanzenfresser. Aber alles geht zweimal durch den Darm. Also sie sind Koprophagen, sie essen ihren eigenen Exkreter. Ist das gut, sehr gut oder ist das jick, sehr jick? Wieso ist das so? Gut, ich war in Amerika und ich habe einen Vortrag da gegeben und der eine Wissenschaftler hat sich aufgeregt, die regen sich immer auf, und hat gesagt, ein Löwe, das geht ja nicht nur um die Zähne, es geht ja auch um den Darm. Der Darm ist ja so viel kürzer bei einem Carnivore als bei einem Herbivore. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist nur eine Adaption. Da hat er gesagt, Quatsch, das muss Millionen Jahre dauern. Und ich kam zurück und ich hatte eine Studentin, die hat mit Hühnern gearbeitet. Das ist sehr weit weg von einem Löwen, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Wir haben nämlich Antibiotikaresistenz geprüft und wir hatten verschiedene Ernährungen, um zu sehen, ob Ernährung durch Epigenese dazu beitragen kann, dass etwas wuchtiger wird in Antibiotikaresistenz als andere. Also hatten wir Tiere, Hühner, gerade aus dem Ei raus bis 6 Wochen ernährt, eine Gruppe mit rein pflanzlichem Eiweiß. Also die haben Mais bekommen, so wie ein Huhn auch Mais essen soll, mit Soja vermischt. Und genau der gleiche Pegel für die nächste Gruppe, die gleiche Ernährung, aber einen Bruchteil weniger von dem Mais und dann zusätzlich Fischmehl, also ein tierisches Eiweiß. Aber der Proteinpegel war gleich. Und dann eine dritte Gruppe und eine vierte Gruppe. Mit anderen Worten, tierisches Eiweiß oder sagen wir mal pflanzliches Eiweiß, tierisches Eiweiß, pflanzliches Eiweiß mit Antibiotika, tierisches Eiweiß mit Antibiotika. Also das sind die Ernährungsquellen, also das brauchen wir hier nicht studieren. Und wie sind die Tiere gewachsen? Also diese Hühner hier haben nur Pflanzen bekommen, also nur Mais und Soja. Die haben das Gleiche bekommen mit einem Antibiotikum dazu, dann Antibiotikum-Cocktail, mehrere Antibiotika. Die nächste Gruppe tierisches Eiweiß dazu bekommen und die nächste Gruppe die gleiche Ernährung mit Antibiotika-Cocktail. Sind alle gut gewachsen, kein statistischer Unterschied zwischen dem. Man wächst also gut mit Pflanzen und man wächst gut mit tierischem Eiweiß. Darmgewicht, wow, da wurde es interessanter. Wenn sie nur Pflanzen aßen, war der Darm schwerer. Wenn sie Antibiotika dazu bekamen, ein bisschen kleiner. Wenn sie tierisches Eiweiß bekamen dazu, noch kleiner oder noch leichter. Und wenn sie Antibiotika dazu bekamen, noch leichter. Darmlänge. Wie lange war das, dieses Experiment? 6 Wochen. Das ist eine evolutionistische Ewigkeit, nicht wahr? Pflanzenprotein hatten den längsten Darm. Antibiotika zu der gleichen Ernährung hinzugefügt, kürzeren Darm. Tierisches Eiweiß, noch kürzeren Darm. Antibiotika dazu, noch kürzeren Darm. Kann das, was ich esse, meine Anatomie verändern? Ja oder nein? Absolut. Noch was Interessantes. Herzmasse. Jetzt Pflanzeneiweiß, das Herz war sehr muskulös und kompakt, nicht groß. Antibiotika dazu, zu dem Pflanzeneiweiß, und das Herz wurde schwächer und vergrößert. Tierisches Eiweiß, das Herz war gut. Antibiotika dazu, das Gleiche. Verschwächert. Heutzutage, wenn man die Hühner ernährt in diesen massiven Häusern, da muss man so reingehen. Denn wenn du so reingehst, dann verreckt die Hälfte an Herzinfarkt. Frage: Kann das, was ich an Medikamenten zu mir nehme, meine Anatomie verändern? Also wir sollten nicht Medikamente zur Ernährung machen, sondern Medikamente nur gebrauchen, wenn die Not drückt. Das ist interessantes Zeug. Lebermasse. Antibiotika hat zur Vergrößerung der Leber dazu gefügt. Also hier haben wir Omnivora, wie die Zähne da aussehen. Und hier sieht man ein Herbivor, der hat Zähne wie ein Karnivor. Also, dieser Löwe, der Darm war kürzer, aber das braucht keine Milliarden Jahre. Nur eine Ernährung umstellen verändert das. In Afrika haben wir recht viele Leute gehabt, in der Vergangenheit, heute weniger, die Löwen als Haustiere hatten. Und da war einer, der hatte Löwen als Haustiere und er hatte einen männlichen Löwe, der jeden Abend bei ihm auf dem Bett schlief, auf dem Doppelbett. Aber dieser Löwe hatte schrecklichen Mundgeruch. Und das hat ihm Probleme verursacht. Und der Löwe hatte nicht nur Mundgeruch, sondern das andere Ende war auch nicht zu aromatisch. Und so hat er sich gewundert, was kann er jetzt machen mit diesem Löwen, denn der Löwe war sein Lieblingstier und er hat jede Nacht mit ihm geschlafen auf dem Bett. Und da hat er dem Löwen einfach die Ernährung geändert. Dann hat er ihm Mais gegeben und Hülsenfrüchte und so weiter und Gemüse und so weiter. Und der Löwe hat sich geändert. Er hatte auch Ekzem, Hautprobleme. Das ist alles verschwunden. Das Fell wurde glänzend und wunderbar. Mundgeruch verschwand. Und auch das andere Ende war nicht mehr so problematisch. Habt ihr gewusst, wenn man tierisches Eiweiß zu sich nimmt, dann hat man schwefelverarbeitende Bakterien im Darm. Und wenn der Schwefel dann abgebaut wird, denn tierisches Eiweiß ist reichhaltig an Schwefel enthaltende Aminosäuren, so wie Methionin zum Beispiel, dann wird dieser Schwefel rausgebaut und der kommt eben raus als Schwefelhydroxid und das ist recht aromatisch, so wie eine Stinkbombe. Wogegen, wenn man mehr Pflanzeneiweiß zu sich nimmt, dann hat man nicht so viele Schwefel enthaltende Aminosäuren und dann hat man nicht diese Bakterien, sondern hat man methanverarbeitende Bakterien und dann ist das Gas, was produziert wird, Methan. Jetzt jeder weiß, dass Methan ist so wie das Zeug, was man in einem Feuerding, was sagt man da? Feuerzeug, danke, Feuerzeug reintut. Also es brennt. Also wenn da ein Lüftchen ist, dann sollte man nicht mit Streichhölzer spielen, sonst könnte man vielleicht explodieren. Aber es hat keinen Geruch. Keinen Geruch. Also das Problem mit dem Löwen war gelöst. Aber noch etwas Wunderbares. Der Löwe hat zweimal so lang gelebt wie die anderen Löwen. Also fragt man sich, ist es möglich, dass sich etwas geändert hat und dass die Welt vielleicht gut war, sehr gut. Und wenn wir die Pflanzen ansehen, die Schönheit, die wir noch sehen in dieser Welt, ich meine, das ist ja unglaublich. Wieso hat man diese Symmetrie nötig und diese Farbenwucht nötig, um, wie Darwin es sagt, effektiv zu sein in Fortpflanzung? Wieso? Ein Pferd, kann das Farbe sehen? Nein, sieht schwarz und weiß. Also das Pferd kann so schön aussehen, wie es will. Es kann so mit goldenem, lockigem Haar sein, so wie die Island-Ponys. Der sieht es überhaupt gar nicht. Also es trägt nicht bei zu seinem Fortpflanzungs- oder seinem Reproduktionstrieb. Oder kommen wir, nehmen mal ein ganz dummes Beispiel. Ein fantastischer Schäferhund und die schrecklichste, hässlichste Dogge, die man sich vorstellen kann, kommt vorbei und sie ist in, wie sagt man da, on heat. Sie hat, was auch immer, ihr versteht, was ich meine. Der schöne Schäferhund, kümmert er sich darum, dass das so ein hässliches Viech ist? Nein, der Pheromon macht ihn wahnsinnig. Der wird den Zaun zerreißen, um da rauszukommen. Man braucht nicht hübsch sein, um zu produzieren. Wieso haben wir dann alle diese Eigenschaften, um alles diese Schöne zu sehen, wenn da überhaupt gar keine Vorteil evolutionistisch gesehen darin liegt? Ist das Schöpfung? Oder ist das Zufall? Oder nicht nur das, der Apparat, der notwendig ist, um das überhaupt zu sehen. Denn wie setzt man das Signal, was eigentlich ja nur eine chemische Reaktion in einem Nerv ist, um in ein Bild wie diese Kamera? Wenn ich euch sagen würde, diese Kamera ist durch Zufall entstanden, was würdet ihr sagen? Das ist Wahnsinn. Aber das Gehirn, was die Bilder speichert, ist zigtausendmal mehr komplex als diese Kamera. Und wenn ich das machen will mit dieser Kamera, was ich mit meinem Auge machen komme, dann muss ich frag den Henry. Der läuft mit so einem riesen Sack Linsen rum. Linsen, ist das das richtige Wort? um auf die Kamera zu schrauben, damit er verschiedene Bilder macht. Ich brauche das nicht. Ich mache einfach nur so. Durch Zufall entstanden? Oder diese Schönheit? Oder diese Schönheit? Oder diese? Dieses Tier sieht ja großartig aus. The Sacred Ibis. Das wird angebetet durch einige Nationen, weil es so ein schönes Tier ist. Aber das sind die nächsten Verwandten. Und warum sieht der so hässlich aus? Was ist denn da passiert? Aber kann der hier mit dem Schönen paaren? Ja oder nein? Absolut. Dann sieht das Resultat so aus. Ist nicht gerade schön, aber ist auch nicht so hässlich wie das andere, ne? Sie können paaren miteinander. Warum sehen sie anders aus? Warum sehen sie anders aus, wenn sie die gleiche Art sind? Weil sie sich anders ernähren. Sie ernähren sich anders und die Epigene werden anders aktiviert. Und dann hat man mehr von dem Ursprünglichen oder mehr von dem Nicht-Ursprünglichen, was zur Äußerung kommt. Warum sehen einige Nationen so anders aus als andere Nationen? Oder was ist der Unterschied zwischen mir und einem, sagen wir mal, aus Afrika, meinen Brüdern aus Afrika? Wir haben ja Leute, die Rassisten sind und denken, dass eine helle Hautfarbe besser ist als eine schwarze Hautfarbe. Aber wir haben auch Leute, die denken, dass eine schwarze Hautfarbe besser ist als eine weiße Hautfarbe. Was für ein Unsinn! Das ist nur der Pegel von dem Farbstoff, der sich geändert hat. Aber der Gen ist genau der gleiche. Wir sind also genetisch genau gleich. Der eine Gen wird nur mehr gelesen und aktiviert als der andere. Also hier haben wir diese schönen Tiere. Und wir können noch das Schöne sehen von dem Ursprünglichen. Und wenn wir einen Sonnenuntergang sehen, dann müssen wir doch fragen, wer ist der Künstler, der das entworfen hat? Aber siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Altes Testament. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Neues Testament. Also das Alte Testament und das Neue Testament sagt, wir kriegen einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, wie wird denn das aussehen? Römer sagt, dass die ganze Schöpfung ist unterworfen an diesem Leid. Das hat Darwin gesehen und hat diese Hoffnung auf diese Veränderung. Aber Gott wartet, dass die Kinder Gottes offenbart werden sollen, dass sie endlich mal begreifen, wo sie herkommen. Und dann beschreibt Jesaja, wie die neue Welt aussehen wird. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard wird sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Wo wird die Aggressivität sein? Weg! Die haben alle einen ganz normalen Serotoninspiegel, diese Tiere. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern und der Löwe wird ein Vegetarier werden. Der wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Also die Schlange wird nicht mehr den Apparat, den sie hat, gebrauchen, für was sie ihn vorher gebraucht hat. Das ist nicht mehr nötig. Und er entwöhnte seine Hand in der Höhle der Otter ausstechen. Da wird nichts mehr passieren wie vorher. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn und die Wasser den Meeresgrund bedecken. Jetzt möchte ich fragen, ist das nicht genau die Beschreibung von wie es war am Anfang? So war es am Anfang, So wird es einmal sein, wir sitzen zwischendrin. Ich nehme die Brille von Darwin und ich sehe, nichts ist gut. Nur Tod, Parasiten. Also Gott war nicht im Spiel, Evolution. Oder ich nehme die Brille des Glaubens und ich habe ein ganz anderes Weltbild. Jetzt, an wem gehört die Wahl, welches Weltbild wir haben? Bei wem liegt die Wahl? Liegt bei euch? Liegt bei mir? Also hier ist eine Person und die hat einen Löwen hier und der ist so dumm, um diesen Käfig aufzumachen. Wir schauen mal, was passiert. Kriegt das Schloss nicht offen? Was ist los? Ein afrikanisches Schloss. Ein deutsches wäre schon längst offen gewesen. Könnt ihr euch einen Himmel vorstellen? Könnt ihr? Ist es möglich, dass die Tiere nicht waren, wie sie heute sind? Offenbarung 14, Vers 7. Ein Engel spricht. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Wir werden ja in diesen Vorträgen reden über die Zeit, in der wir leben. Ich bin überzeugt, wir sind in der Zeit des Gerichts. Und sehr bald werden sich Dinge geschehen auf diesem Planeten, die einen direkten Einfluss haben auf uns und die zu einem Entschluss führen müssen, wo wir endgültig entscheiden, wer ist gerecht und wer ist nicht gerecht. Wer lügt, wer betrügt und wer lügt und betrügt nicht. Und ist es nicht Zeit, um wieder den anzubeten, der gemacht hat, den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserbrunnen. So, ich möchte das Volk in Deutschland fragen, ob sie nicht zurückkehren wollen zu ihren Wurzeln. Denn ich denke nicht, diese Welt wird besser werden. Aber was für eine Hoffnung auf diese Welt, die kommt, die so sein wird wie die, die war. Als Evolutionist, welche Hoffnung hatte ich? Staub und Staub wirst du wieder werden. Die einzigste Hoffnung. So ist doch besser, auch wenn es überhaupt keinen Gott gibt, um diese Hoffnung zu haben, als so miserabel zu sein, wie die, die sie nicht haben. Aber ich glaube, es gibt einen Gott. Denn die Wissenschaft hat mich überzeugt, dass es einen Gott gibt. Und die Wahl gehört euch. Schaut auf beide Seiten und macht einen Entschluss. Möge Gott euch segnen, derweil ihr diese Dinge überdenkt. Danke.